Glaseis. Ich fragte mich, welchen Bären ich mir immer wieder selbst aufband, der mich davon abhielt, meinen Weg voller Zuversicht zu gehen, und dachte über die Geschichte nach, die ich auf mein Blatt geschrieben hatte und mir innerlich wahrscheinlich immer wieder erzählte. Ich war sicher, dass Paul genau das bezweckt hatte. Und so gingen wir alle mit unseren Geschichten und den dazugehörigen Bären im Gepäck schweigend hintereinander her, bis sich die schneebedeckten Bäume langsam immer näher an uns heranschoben und der Weg immer schmaler wurde, dafür aber kräftig anstieg.
»Ganz schön steil«,
ächzte Charlie und war mittlerweile ganz rot im Gesicht. Ob es die Anstrengung vom Anstieg war oder ihre eigenen Gedanken, die ihr die Röte ins Gesicht trieben, konnte ich nicht sagen, aber plötzlich blieb sie völlig unerwartet stehen, zog ihren Handschuh aus und sah auf die Uhr.
»Wenn deine Zeitangaben gestimmt haben, müssten wir bald da sein«, sagte sie fast schon ermahnend in Pauls Richtung und atmete einmal kräftig durch.
Durch Charlies Blick auf die Uhr fiel mir erst auf, dass die Zeit wie im Flug vergangen war, obwohl wir auf diesem Teil der Strecke bis auf wenige Worte geschwiegen hatten. Vielleicht lag es daran, dass unser Blick wieder fast ausschließlich auf unsere Schuhe gerichtet war, die knirschend im Schnee versanken und die knochenharte Erde darunter gar nicht berührten. Hier und da schweiften unsere Blicke zu den Bergen, die erhaben in der Ferne aufragten. An den Felswänden hing kristallklares Eis, als wollte es sich daran festkrallen und spiegelte ein paar unserer Gedanken wider. Die Schneewanderung hatte beinahe etwas Meditatives, und wieder spürte ich, wie sich mein Kopf mit jedem Schritt und Atemzug allmählich beruhigte. Paul hatte erst gar nichts auf Charlies Vermutung geantwortet, aber das musste er auch nicht. Die Steigung und die Enge des Weges verrieten, dass wir uns auf den letzten Metern zum Gipfel befinden mussten, obwohl er noch gar nicht zu sehen war.
»Wird aber auch Zeit«, meinte Charlie noch, und Rebecca grinste, weil sie Charlies Ungeduld nur allzu gut kannte.
Die eisigen Stellen, die immer wieder auf dem Schnee kleine Rutschflächen bildeten, machten das Vorankommen nicht leicht. Aber zumindest hatte sich zu unseren Gedanken kein echter Bär am Weg gesellt. Deshalb nahm ich das bisschen Eis unter meinen Schuhen gerne in Kauf. Die gefrorenen Stellen ließen sich gut umgehen und manchmal auch mit den Sohlen im Schnee zerdrücken. Und vielleicht waren all die eisigen Stellen in unserem Kopf ganz ähnlich und wirkten manchmal unüberwindbarer, als sie es tatsächlich waren. Vermutlich gab es immer mehr Lösungen, als wir dachten, wenn wir uns nur dafür öffneten. Und manchmal blieb uns womöglich auch keine andere Wahl, als sie zu überwinden, weil wir uns mitten am Weg befanden und es nicht half, einfach stehen zu bleiben, vor Kälte zu erstarren und am Ende vielleicht sogar zu erfrieren, nur weil wir uns von den kleinen eisigen Stellen einschüchtern ließen. Als ich beim nächsten Schritt mit meinem Fuß aufsetzte, ein klein wenig zurückrutschte und gerade noch rechtzeitig die Balance hielt, sah ich weiter vorne bereits das Gipfelkreuz in die Luft ragen. Etwa 2,5 Meter davor stand eine mittelgroße Holzbank, die den dichten Schnee wie eine bauschige Mütze trug. Das Gipfelkreuz und die Bank wirkten gemeinsam wie Sieg und Ruhe. Das Kreuz, das kleiner als erwartet war, ragte stolz wie der Sieg in die Höhe, und die Bank lud dazu ein, sich endlich niederzulassen und nach der ganzen Anstrengung die Aussicht zu genießen. Statt aber den Schnee vom Holz zu wischen, blieben wir erst einmal vor dem Kreuz stehen.
»Wie mickrig so ein Gipfelkreuz ist«, meinte Adrian prüfend. »Und überhaupt, was ist das denn für ein kleines, unspektakuläres Plätzchen? Dafür sind wir hier jetzt hochgestapft?«
Er sah sich frustriert um, und auch wenn das wieder typisch für ihn war, verstand ich genau, was er meinte. Vielleicht war der gesamte Gipfel in unserer Vorstellung um vieles mächtiger, als er sich letztendlich präsentierte, als wir ihn erklommen hatten.
»Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt erst einmal in Ruhe an und genießen für einen Moment den Ausblick«, brachte uns Paul wieder weg von unserer Erwartung, zurück in die Realität und damit hin zu jener Schönheit, die wir manchmal übersahen, wenn wir uns zu sehr an unsere Vorstellung klammerten. Als wir alle durchgeschnauft hatten und den Blick vom Gipfelkreuz nahmen und uns umdrehten, blickten wir auf das beeindruckende Hochgebirge, das nun auf Augenhöhe direkt vor uns lag. Die Aussicht brachte uns durch seine atemberaubende Schönheit nun tatsächlich alle zum Staunen. Sogar Adrian schien beeindruckt.
Zumindest sah er fasziniert auf den wilden Kaiser und hatte nichts Abwertendes zu äußern, was wohl bedeutete, dass es ihm gefiel.
»Wie mächtig die Berge wirken. Und man selbst ist so winzig, fast schon belanglos. Aber auf eine gute Weise«, sah Clio fassungslos in die Ferne. »Als wären all die Gedanken und Sorgen, die wir uns ein Leben lang machen, gar nicht so wichtig.«
Paul nickte. Hier oben in den Bergen spüren wir oft das Gewicht nicht mehr, das auf uns und der Welt lastet.« Clio warf ihm einen abwesenden, aber zustimmenden Blick zu.
»Es fühlt sich so frei an«, teilte auch ich meine Gedanken.
»Und voller Frieden«, ergänzte Sarah. »Hier oben kann man sich kaum vorstellen, was alles auf der Welt passiert. Als gäbe es nichts von all dem Schlechten. Kein Krieg, keine Katastrophen, keine Kontrolle und Unterdrückung. Hier herrscht einfach nur Frieden.«
Sie nahm einen tiefen Atemzug, als könnte sie den Frieden in sich aufsaugen.
»Ja, weil hier keine Menschen sind«, antwortete Rebecca. »Die Berge missbrauchen ihre Macht nicht. Sie wollen nichts und niemanden zerstören. Wir Menschen sind das Problem«, meinte sie noch nachdenklich, und wir nickten einstimmig.
»So eine Bergwanderung hat tatsächlich eine augenöffnende Wirkung«, sagte Paul nach einer Weile. »Auch deshalb, weil wir einen Perspektivenwechsel einnehmen. Hier oben fühlen wir uns nicht mehr, als steckten wir in unseren Problemen fest. Aus der Vogelperspektive lassen sich manche Dinge klarer sehen. Das gilt nicht nur für die Welt da draußen, sondern auch für uns selbst.«
Es fühlte sich tatsächlich an, als wäre alles, was unten im Tal als unüberwindbares Problem erschien, plötzlich lösbar.
Und so verbrachten wir noch eine ganze Weile damit, die Aussicht stillschweigend zu genießen und das Gefühl der Weite in uns aufzunehmen.
»Ich möchte jetzt gerne noch einmal zu der Frage eures Warums zurückkommen«, durchbrach Paul nach einer Zeit die Stille.
»Warum?« scherzte Adrian, und Charlie rollte mit den Augen.
Paul lächelte. »Weil es Sinn macht, sich anzusehen, ob man sein Warum für den Weg kennt oder ob es Zeit ist, es zu überdenken, vielleicht sogar zu verändern. Wenn wir den Weg hier zum Gipfel gedanklich noch einmal durchwandern und als Symbol für euren eigenen Weg nehmen, dann wird euer Warum für das Erreichen eurer Ziele für euch alle unterschiedlich aussehen. Die Gründe, warum ihr euch dafür entscheidet, einen gewissen Weg einzuschlagen und dafür losgeht, hängen nicht nur von euren Erfahrungen in der Vergangenheit ab, sondern auch von den Erwartungen, die ihr bezüglich des Ziels in euch tragt und häufig auch von der Hoffnung auf einen bestimmten Ausgang. Wenn wir am Anfang eines Weges stehen, gibt es verschiedene Beweggründe, warum wir uns für ein bestimmtes Ziel entscheiden und uns auf den Weg dorthin machen. Manchmal gehen wir diesen Weg, weil ihn alle anderen gehen und weil wir deshalb denken, ihn ebenfalls gehen zu müssen. Vielleicht folgt ihr aber auch einer Stärke oder Leidenschaft, die euer Antrieb ist, und nehmt daher einen anderen Weg.